man braucht nicht sofort ein Logo, man braucht eine Idee. Und diese Idee darf sich Stück für Stück entwickeln.
Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Ich habe heute wieder eine Berlinerin am Start. Während man mir das Berlinerisch immer sehr anhört, hört man das dir gar nicht an, liebe Jana Schlosser. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Nee. Ich freue mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich freue mich, im Podcast zu sein und hätte nicht gedacht, dass man mir mein Berliner Sein nicht anhört. Das kommt drauf an.
Okay, alles klar. Also diejenigen, die mich kennen oder die mich schon länger kennen, wissen, dass ich irgendwann dann so tief ins Berlinerische reinrutsche, dass man, dass ich da nicht mehr rauskomme. Bei dir ist mir das noch nicht aufgefallen, liebe Jana. Starten wir mal mit einem Kompliment am Anfang, oder? Also, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, liebe Jana. Jana Schlosser ist gestaltende Beraterin, darüber müssen wir später noch sprechen, wobei ja schon viel damit gesagt ist. Du hast tatsächlich noch den Bleisatz gelernt, obwohl ich die Vermutung habe, dass du nicht viel älter bist als ich. Aber gut, du hast an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wenn ich mich recht erinnere. Du hast dein Kommunikationsdesign abgeschlossen. Du bist seit vielen Jahren selbstständig. Bin mir nicht ganz sicher, ob du immer selbstständig warst, ob du zwischendurch mal angestellt warst. Sie nickt schon gerade, alles klar, immer selbstständig. Du hast dich im Corporate Design, im Buchdesign, im Webdesign, fühlst du dich zu Hause. Du bist allerdings auch Host des Podcastes Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Das ist ganz spannend, ein Podcast mit klitzekleinen Grafikepisoden, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Du hast aber auch den Blog mit Setzerwissen, also Übersetzer müssen wir, glaube ich, auch nochmal sprechen über das Wort, weil. und du hast ganz, ganz viel veröffentlicht. Also du veröffentlichst viele Podcast-Episoden, bist oft eingeladen auch. Du hast aber auch auf LinkedIn eine sehr große Aktivität zu verzeichnen. Und einen Satz habe ich bei dir gelesen, da wollte ich gleich mal drauf eingehen. Zuallererst, du schreibst irgendwo, warum man als Gründer oder Gründerin eigentlich gar kein Logo braucht. Und wenn das eine Grafikdesignerin sagt, dann ist das doch schon der Todesstoß fürs Business. Liebe Jana, warum brauche ich denn kein Logo? Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, oder?
Das ist jetzt die überraschende Einstiegsfrage. Da hast du aber sehr genau nachgeguckt. Ja, das war tatsächlich mal eine Podcast-Episode und entstanden ist die auch wirklich genau aus dem Grund, weil ich gehört habe, zum Beispiel bei einem Unternehmertreffen, wo es darum ging, oh, wie baue ich meine Marke auf, beziehungsweise also mein Corporate Design und so, ja, ich brauche hier ein Logo und sowas, wo ich dachte, nee, du brauchst nicht sofort ein Logo. Du hättest, liebe Heike, du hättest eigentlich eher sagen sollen, das ist nämlich mein Lieblingssatz, Marke entsteht im Gehen. Den habe ich jetzt auch öfter mal geprägt und öfter mal rausgebracht, weil man braucht nicht sofort ein Logo, man braucht eine Idee und diese Idee darf sich Stück für Stück entwickeln, sollte aber natürlich professionell sein.
Okay. Also die Idee, was meinst du jetzt für eine Idee? Eine Idee zum Logo, eine Idee zum Business, eine Idee zur Marke?
Zu meinem Auftritt. Aber dieser Auftritt muss, viele Leute denken, sie müssen dann alles ganz perfekt sofort haben. Sie brauchen sofort ein Logo, sofort ein Corporate Design, brauchen sofort eine Visitenkarte und Briefpapier und eine tolle Website und was weiß ich und so. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Man darf sich dafür ein bisschen Zeit lassen. Es darf wachsen, weil ja auch durch dieses Wachsen, durch dieses Entwickeln, entwickelt sich ja so vieles. Ich weiß am Anfang nicht gleich sofort immer.
Aber fühlen sich die Leute wohler, wenn sie dann erstmal alles haben und alles irgendwie erstmal hübsch ist? Dann können sie sich wieder aufs normale Business konzentrieren?
Naja, da triggerst du mich jetzt aber auch gleich sofort wieder an.
Entschuldigung.
Weil was heißt die Frage, wenn alles hübsch ist? Ja, also ich mag nicht hübsch machen.
Entschuldige bitte. Da kam jetzt eher, entschuldige bitte, das war natürlich überhaupt nicht meine Absicht. Ich weiß, dass speziell Kommunikationsdesigner auf den Satz, mach mal schön oder mach mal hübsch, reagieren, nicht so, wie ich es möchte. Ich weiß, wir müssen nachher über Schönheit reden, aber ich weiß auch, dass mach mal schnell hübsch oder mach mal schnell überhaupt so ein Thema ist. Ne? Da können wir ja wochenlang drüber sprechen. Aber ich meinte es wirklich im Ernst, wenn jetzt jemand mit einer, ich sag mal, mit einer ausgereiften Markenstrategie daherkommt und alles wirklich passend ist und es wirklich funktioniert, fühlt er sich vielleicht sicherer und kann dann wieder in sein normales Geschäft gehen, anstatt sich da ständig mit seinem eigenen Markenauftritt zu beschäftigen.
Das ist mit Sicherheit so, wenn ich einen guten Markenauftritt habe, wenn ich weiß, wie ich mich präsentiere und vor allen Dingen, wenn ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, dann gibt mir das Sicherheit. Na klar, das ist ja Sinn und Zweck der Marke. Die ist natürlich, Sinn und Zweck der Marke ist natürlich noch ein bisschen mehr. Ich will ja wiedererkannt werden, ich will ja bei den Leuten in Erinnerung bleiben, etc., was immer alles da dranhängt an so einer Marke. Aber die Markengestaltung selbst, die gibt mir natürlich Sicherheit. Ja klar, als allererstes. Und natürlich ist es auch ganz gut, wenn ich anfange mit einem Business, dass ich mir tatsächlich eben relativ schnell eine Marke aufbaue.
Mit deiner Unterstützung nehme ich an, weil ich glaube nämlich, dass das gar nicht so einfach ist. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Handwerker bin oder die Yogatrainerin bin, weiß ich nicht, dann habe ich ja kein Marken-Know-how. Da hilfst
Genau
du
so
denn?
ist es. Ich halte das für total wichtig, sich professionelle Unterstützung zu holen, weil, und das ist ja das Schöne an dem Beruf des Designers, weil ich ja nicht einfach nur gucke, oh, welche Farbe oder welche Form könnte jetzt zu dir passen, sondern weil ich natürlich mir als allererstes, und da sind wir eigentlich schon, wie funktioniert das eigentlich, in dem Thema drin, weil ich mir als allererstes angucke, was machst denn du? Wer ist deine Zielgruppe? Wen willst du erreichen? Sind die jung, sind die mittel, sind die alt, sitzen die bei dir direkt vor Ort oder sind die weiter weg? Wenn ich einen Handwerker habe, der vor Ort auftreten will, na, dem rede ich jetzt nicht eine riesen Website ein. Wozu denn? Der
Klar.
braucht eigentlich wahrscheinlich eher seine Connection zum Bürgermeister und zu den anderen Gewerken auch, mit denen er zusammenarbeitet und, und. Also kommt immer drauf an. Das gehört ja zur Markenbildung dazu.
Das ist jetzt spannend, weil ich hatte letztens auch im Podcast schon eine Grafikdesignerin, die ähnliche Arbeit macht wie du. Fällt mir jetzt gerade erst auf oder ein. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf den ersten Satz. Du nennst dich selber gestaltende Beraterin. Und jetzt macht das für mich so ein bisschen mehr Sinn, was dahinter steckt. Das heißt, du setzt dich nicht mit dem Kunden hin oder mit der Kundin hin und sagst, gefällt dir grün oder rot besser, sondern du machst was genau?
Ich frage sie, wer sie ist, was sie macht, was ihr Angebot ist, wen sie erreichen will, an welchem Ort sie diejenigen erreichen will, und so weiter. Ich frage sie eigentlich erstmal ganz furchtbar viel aus.
Okay.
Sie oder ihn oder was auch immer.
Und du, bist du denn überrascht über die Antworten oder sind die schon vorbereitet, die mit dir sprechen, die Menschen?
Also das ist tatsächlich so, dass ich ihnen immer sage, dass sie sich sehr viel Zeit nehmen müssen. Ich habe das vorbereitet, ich weiß, wo ich hin will. Ich habe einen Plan, sozusagen, wenn ich solche Gespräche führe, weil daraus will ich natürlich dann tatsächlich eine Grundlage haben, die mich dazu in die Lage versetzt, überhaupt eine Marke zu gestalten, ne? Und dazu zählen eben auch Vorlieben, dazu zählen zum Beispiel natürlich auch Lieblingsfarben und so, aber dazu zählt überhaupt die Diskussion, ja, welche Farbe passt auch zum Business oder zur Zielgruppe. Also, das ist ja immer alles so komplex. Und dann weiß ich wiederum, und deswegen Beraterin, ich habe mich mal mit dem Thema Farben beschäftigt und weiß, welche Farbe hat welche Wirkung und was bedeutet sie auch. Und damit kann man ja spielen. Das gehört ja alles dazu zur Gestaltung. Die Dinge zu nutzen, also einfach auch, weißt du, die unterbewusst wirken, ne?
In dem jeweiligen auch regionalen Kontext, oder? Also speziell bei Farben gibt es ja auch
Ja.
regionale Unterschiede, glaube ich, oder weiß ich.
Im Business-Kontext, im regionalen Kontext, im persönlichen Kontext, das ist so vielfältig. Also, und deswegen ist dieses Beratungsding, das ist so wichtig. Also gerade bei uns Designern. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich mache das schon sehr lange. Also
Wie lange
altersmäßig
eigentlich? Das habe ich nicht rausbekommen.
unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen
Also,
älter als du.
ich bin ja 29 schon seit vielen Jahren. Und du?
Ach, echt? 2 Jahre älter.
Nein, sag mal, wie lange machst du bist du schon selbstständig?
Na, seit 2000.
Okay. Schon, mein Gott, jetzt haben wir 23. Ja. Wow.
Fast.
Okay.
Ja.
Ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns plötzlich über unser Alter reflektieren und merken, wir könnten ja auch wieder zum Fachthema rübergehen. Du machst ja auch Buchdesign.
Buchgestaltung, ja, mein
Buchgestaltung, genau.
Lieblingsthema.
Du unterscheidest zwischen Design und Gestaltung oder warum weist du jetzt gerade auf das Wort Gestaltung hin?
Design und Gestaltung ist das Gleiche.
Okay.
Nur das eine ist Englisch und das andere ist Deutsch. Und manchmal mag ich es auch einfach, Gestaltung zu sagen.
Tipptopp, geht mir genauso, aber ich habe es mir einfach aufgeschrieben gehabt, deswegen frage ich. Du gestaltest Bücher. Das ist ja nochmal was ganz anderes als eine Markengestaltung, oder sehe ich das falsch?
Ich würde sagen, du siehst das falsch.
Ja, es läuft ja richtig gut mit uns hier. Erzähl mal. Aber dann nehme ich doch mal mit. Nehme ich doch mal mit in so eine Buchgestaltung.
Es ist im Prinzip immer wieder der gleiche Prozess, vielleicht nicht da mit einer dreistündigen Fragerunde und einem Zoom-Meeting oder Meeting, wie auch immer, um erstmal das ganze Geschäft kennenzulernen. Aber am Ende ist es so, dass ich natürlich von dir wissen möchte, was ist der Inhalt deines Buches? Ist es ein Fachbuch? Ist es ein Roman? Sind es Erzählungen? Sind es mehrere Autoren? Ist es ein Autor? Hat es jemand anders für dich geschrieben oder hast du es selbst geschrieben? Dann ist die nächste Frage, wen willst du erreichen? Und dann ist die Frage, ja, wie ist es aufgebaut? Also habe ich richtig verschiedene Kapitel? Hab ich sozusagen einen roten Faden? Einen roten Faden habe ich am Ende ja immer. Also so, wie ist die Struktur? Wie ist der Aufbau? Und dann geht es um so Kleinigkeiten wie Format oder Farbvorlieben.
Kleinigkeiten wie Format,
Und
auch nicht schlecht.
das ist alles konzeptionelle Fragen. Und dann geht es auch darum, wenn ich zum Beispiel, das habe ich in letzter Zeit häufiger bei Menschen, die oder bei Kunden, die halt im Self-Publishing ihre Bücher veröffentlichen, dass das Manuskript ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig lang ist und dass sie aber natürlich trotzdem gerne hätten, dass da mindestens 100 Seiten rauskommen. Und da fängt ja dann auch, also da muss ich dann überlegen als Gestalterin. Wir sprechen jetzt von Typografie, nehme ich, welche Schriftgröße nehme ich, welche Schrift nehme ich überhaupt? Es gibt ja Schriften, die laufen sehr weit, es gibt Schriften, die laufen sehr schmal. Ich kann ja damit ganz viel erreichen, indem ich
Okay.
es bewusst einsetze. Und deswegen ist auch beim Buchdesign steht als allererstes das Konzept und die Frage, ja, worum geht's? Und ich muss auch, das war jetzt auch sehr lustig gerade. Nein, ich lese nicht das ganze Manuskript, sondern ich gucke mir dann natürlich an, worum geht's, unterhalte mich, hab ne Vorstellung, aber ich lese ja nicht die ganzen Bücher. Also.
Das ist jetzt irritierend. Du hast gerade mir meine Frage vorweggenommen. Ich dachte, du liest jetzt gerade meine Fragezettel durch. Okay, das ist mir schon klar. Also dass du nicht jedes Buch lesen kannst, ist ja Wahnsinn. Also speziell bei längeren Büchern. Aber wenn du jetzt natürlich so 100-seitige Bücher, die kann man ja schon mal schnell querlesen, ne?
Ja.
Aber inhaltlich musst du ja trotzdem ein Gefühl dafür kriegen. Ich habe das Gefühl bei dir und ich habe das, glaube ich, auch irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo und wann. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass du da auch eine ziemliche Intuition walten lässt. Also gar nicht nur diesen, der jetzt gerade so ein bisschen rüberkam, diesen fachlichen, sachlichen, inneren Fragenkatalog, sondern dass du auch intuitiv da ganz viel rangehst. Täusche ich mich da oder?
Da täuschst du dich nicht, nee.
Bin ich ja mal froh.
Das ist tatsächlich ja auch, ich möchte mal so sagen, ja, eine Fähigkeit, die also vielleicht Gestalter überhaupt haben müssen, also finde ich, die so ein bisschen dazugehört, dass du auch intuitiv, also einfach merkst, was wird jetzt gerade gebraucht. Und es kommt ja auch dazu, dass viele Menschen, die so ein Buch geschrieben haben, sind oft Herzensthemen, Herzensprojekte. Man hat wahnsinnig viel Zeit investiert und so weiter. Und jetzt hat man dieses Manuskript, ja und nu. Und dann fange ich an, ihnen zu erzählen, das ist ein Schmutztitel und ein Innentitel und ein Impressum und eine Wackertseite und schieß mich tot gibt. Und jeder hat so seine Vorstellung von einem Buch. Aber diese Vorstellungen, wenn ich kein Gestalter bin, die sind oft sehr eingeschränkt, weil, das habe ich ja neulich mal in einer Podcast-Folge erzählt, als ich über Typen und Typografie gesprochen habe. Wir gucken uns die Schrift ja nicht an, wir lesen sie. Die Schrift nutzt, ist sozusagen ein Mittel zum Zweck, und zwar Buchstaben nebeneinander zu setzen, die ich dann lesen kann. Und mich interessiert der Inhalt, den sie transportieren und nicht die Form. Aber, und das ist das Spannende, weil ich arbeite ja mit der Form. Ich nutze die Form, um etwas zu erreichen und zu spielen. Und vielen Kunden ist das ja nicht, die können das nicht nachvollziehen, die verstehen das nicht. Also, und da setzt Intuition ein. Ich versuche sie ein bisschen aus diesem vorgefertigten Raster auch rauszunehmen. Buch muss so aussehen. Da sind die Seitenzahlen, hatte ich jetzt gerade wieder. Nee, ich muss die Seitenzahlen nicht unten außen setzen. Ich kann die sonst wohin setzen. Also das ist ja alles offen. Und da dann auch dem Thema entsprechend meine Kunden mitzunehmen mich rein, also auch ein bisschen intuitiv reinzufühlen, was passt. Das ist spannend, ja.
Kann es sein, dass du dann auch so genau die Kunden anziehst, die genau diesen Prozess mit dir durchleben wollen?
Och, das wäre schön, ne? Ist das nicht eine Idealvorstellung, also sozusagen
Voll.
auch die Kunden dann zu haben, mit denen man ja auch wirklich dann gut arbeitet, also wo es gut funktioniert, weil sie sich auch darauf einlassen, also ja.
Weißt du, ich habe mich gerade gefragt, ich habe ja ein bisschen jetzt in der letzten Zeit über dich gelesen. Das ist übrigens ganz irritierend. Mittlerweile merke ich, dass ich dann so in Menschen digital eintauche, ohne deren unmittelbare Zustimmung zu haben. Wir hatten ja den Termin abgemacht für den Podcast und dennoch hat mich das irritiert, dass ich ständig in Menschen so eintauche und alles lese, was die so von sich geben und dachte so, eigentlich ist das eine ganz schöne Menge, was man denn so weiß. Und ich habe gemerkt, dass du zum Beispiel in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten ziemlich viel so reflektierst. Auf LinkedIn zum Beispiel habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, ob du woanders auch noch reflektierst, aber es gibt da diese Reflect and Learn Kategorie oder den Hashtag oder wie auch immer wir das nennen wollen, wo du und auch noch viele andere so die Woche oder den Monat oder einen gewissen Zeitabschnitt einfach mal reflektieren. Und da habe ich nämlich gemerkt, dass du neben ganz vielen anderen Dingen und dass du, ne, da habe ich gelesen, dass du immer wieder mit so einer Herzenswärme an die Kundenprojekte rangehst, also an die Gestaltungsprojekte rangehst und mit welcher Herzenswärme du auch über die Projekte sprichst. Also das hat so eine innere Freude. Also man hat fast das Bedürfnis, ich glaube, ich muss die mal kennenlernen. Weißt du, was ich meine?
Also das freut mich jetzt gerade total, dass du das so ausdrückst, weil die Projekte, die ich bearbeite, und das ist dann egal, ob das ein Buch ist oder eine Website oder eine ganze Markengestaltung oder so, also mit den allermeisten Kunden habe ich wirklich eine Beziehung, baue ich eine echte Beziehung auf.
Ach,
Also,
schön.
und das geht fast in Coaching rein. Das geht fast, also deswegen ist mir diese Beratung auch so wichtig. Das geht fast in so ein, also, da geht es um so viele Dinge. Also zu verstehen, ja, das ist mir ein Herzensanliegen und ich liebe meine Projekte, ja.
Aber das ist schön. Also, das nehme ich zumindest sehr deutlich wahr. Also zumindest so, wie du das nach außen transportierst in deinen Blogbeiträgen, in den Posts bei LinkedIn oder auch in den in deinem
Instagram
Podcast.
bin ich noch oder Podcast, ja.
Ja, Instagram bin ich ja jetzt ausgestiegen, ne? Da bin ich ja jetzt raus. Da muss ich jetzt mal das mal. Ich glaube, ich habe das schon einige Male gesagt, dass ich mich aus diesen Social Media raushalten will, was mir natürlich nicht ganz so gelingt, aber das ist egal. Aber du hast von Freude gesprochen und auch einer gewissen Kundenverbindung, glaube ich. Also so eine und ob wir jetzt Coach oder Beraterin sagen, das ist, glaube ich, auch egal, weil das ist ja irgendwo ein Stück weit ein ähnlicher Begriff. Der Berater, würde ich jetzt mal, wenn ich jetzt krümelkackerisch wäre, sagen, du, da sagst du eher, wo es lang geht, und als Coach fragst du eher, wo willst du hin? Aber irgendwo, glaube ich, können wir diesen Begriff so in einen, oder die Begriffe in einen Topf werfen. Ich frage mich gerade, wenn du jetzt so eine Markengestaltung fertig hast, also beispielsweise du hast jetzt ein Logo gemacht, natürlich nicht als allererstes, aber du hast so einige Sachen jetzt in gegossen, so, ne? Vielleicht hast du Visitenkarten gemacht, vielleicht brauche ich irgendwie eine Broschüre, vielleicht brauche ich ein, was weiß ich. Wie geht's dann weiter, wenn der Kunde oder die Kundin ein Jahr später neue Sachen braucht? Gibst du dann deinen Kunden die Dateien, dass die selber anpassen können? Bei einer Webseite zum Beispiel wäre das ja dann eine eigene Pflege, oder kommen die dann immer zu dir zurück, oder gibt es da je nach Absprache unterschiedliche Wege?
Es ist so, bei Websites zum Beispiel, dass ich versuche, den Kunden dann auf den Weg zu schicken, dass er alleine in der Lage ist, seine Dinge zu tun. Die Webseiten, die ich bearbeite, erstens arbeite ich mit einem Techniker zusammen, der für mich, also ein Programmierer und so, der für mich das ganze Hosting und diese ganze Pflege mit Plugins und was weiß ich und so, das mache ich gar nicht selbst. Das mache ich mal am Anfang. Und meistens Also ich versuche meinen Kunden auch zu sagen, sie sollen das auch weiterhin nutzen, dieses Angebot, um es nicht selbst machen zu müssen. Ansonsten bin ich sehr daran interessiert, dass meine Kunden, was die Website angeht, selbstständig werden, weil ich finde, wenn man eine Website hat, dann muss man da einfach immer weiter dran arbeiten. Eine Website wird halt auch nie fertig, sondern ist ein ständiger Prozess. Und also meine Kunden kommen zu mir wieder. Ja, sie kommen zurück, und zwar, wenn es um grundsätzliche Fragen geht, wie zum Beispiel mal eben, ich möchte jetzt im Blog einfügen oder ein Newsletter oder sonst irgendwas, wenn es um größere Sachen geht oder mal um Anpassungen geht, dann kommen sie wieder zu mir zurück, dann arbeiten wir wieder gemeinsam daran, um dann irgendwann wieder selbstständig weitergehen zu können. Im Printbereich oder im Corporate Design kommen sie auch, sie kommen einfach wieder. Also wenn was Neues anliegt, ich hatte jetzt ein sehr lustiges Ding mit einem Kunden, wo ich zum Weihnachtsfest im letzten Jahr ein Flaschenetikett gestalten sollte, was sie dann verteilen wollten. Und das war eine sehr lustige Aufgabe, sozusagen, mal so was völlig Ausgefallenes. Ja, sowas kann auch mal auf einen zukommen. Und wo natürlich die Grundlage war, das Corporate Design von ihnen. Ne? Und
Klar.
nee, die Kunden kommen wieder. Und bei Büchern auch, dann gibt es eine Folge oder ein anderes Buch, ein weiteres Buch oder eine Nachauflage. Ach.
Aber das ist nicht so, dass du jetzt den Kunden zum Beispiel, wenn sie sagen, hey, ich kann vielleicht, also du arbeitest ja wahrscheinlich immer noch mit InDesign, nehme ich an, dass du denn denen die offenen Dateien gibst und sagst, jetzt könnt ihr den Rest selber machen.
Nein,
Okay.
das ist
Ja.
meins.
Das ist deins, alles klar. Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund und das liegt ja, also ich habe ganz, ganz viele Diskussionen geführt mit Kommunikationsdesignern oder Designerinnen genau über diesen Fakt mit den offenen Daten, bis ich kapiert habe, dass ich, weil ich immer die Templates mache, ja sowieso meine Templates rausgeben muss. Sonst macht die Template-Herstellung ja gar keinen Sinn. Und jetzt habe ich langsam kapiert, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt und ich brauchte halt 10 bis 15 Jahre, um das zu verstehen.
Aber ich möchte mal noch was anderes dazu sagen. Also
Sag.
was meine Kunden bekommen, zum Beispiel, wenn sie ein Corporate Design bekommen von mir, dann bekommen die ein Design Manual. Die kriegen ja alles. Die kriegen von mir gesagt, welche Schriften sie, also die müssen sich ihre Schriften ja kaufen. Wenn es nicht gerade Freefonts sind, müssen sie sich selbst anschaffen. Brauchen sie ja wahrscheinlich auch, wenn sie in Word-Dokumenten oder so ihre Schrift benutzen wollen, dann ist das ja eh sinnvoll. Ich gebe Ihnen die genauen Angaben, welche Farben Sie verwenden, welche Formen wie Ihr Logo. Sie kriegen mir unterschiedlichste Dateiformate mit dem Logo, das Sie dann weiterverwenden können. Also im Prinzip könnten Sie ohne mich auch weitergehen. Und das finde ich auch in Ordnung. Sie kriegen lediglich nicht meine InDesign-Dateien. Die gebe ich nicht raus, muss ich nicht. Also Sie können sich das Zeug dann alleine weitermachen, irgendwie oder mit jemand anders oder wie Sie dann auch wollen.
Alles klar, ist ja auch absolut legitim. Ich wollte das auch nicht als, wie soll ich sagen, als negativ bewerten. Ich habe nur gerade versucht zu erklären, warum ich da ständig irritiert war, bis ich verstanden habe, dass ich, wenn ich natürlich Templates, InDesign Templates mache, Vorlagen mache, dass natürlich dann der Kunde die ja braucht, weil sonst macht das Ganze natürlich bei mir keinen Sinn. Alles klar. Jetzt arbeiten wir zusammen. Also angenommen, du machst jetzt für mich ein Design, eine Gestaltung für ein Buch, weil ich über meine Reise beispielsweise ein Buch schreiben möchte. Könnte ja passieren. Und jetzt fängst du an zu gestalten und wir reden miteinander und du sprichst, also du schickst mir die ersten Entwürfe und dann merke ich, geht gar nicht, passt gar nicht, ist gar nicht meins. Wie gehst du denn damit um?
Passiert.
Oder wie gehen wir denn damit um? Also wie ist denn der nächste Prozess?
Das passiert wirklich. Es kann wirklich passieren. Und dafür ist es ja so wichtig, immer wieder miteinander zu reden. Also ich glaube, das habe ich auch gerade in meinen letzten, also das versuche ich zu veröffentlichen in meinen Beiträgen auch, dass es so wichtig ist, dass es auch ein Lernprozess für mich ist. Deswegen hilft mir dieses Reflect and Learn auch, wirklich zu reflektieren, was passiert denn? Und es gab auch schon Kundenbeziehungen, die haben wir beendet, weil es nicht gepasst hat. Das passiert auch und ich finde das auch nicht schlimm. Das ist einfach so im Leben. Also ich meine, das ist nicht mal nur zwischen Menschen so, sondern kann auch mit Tieren oder so sein, dass man sich nicht riechen kann, ne? Also so. Und bei Entwürfen ist es so, gerade was mir immer ein bisschen schwerfällt, sind so Cover-Entwürfe, da wirklich die richtige Sprache zu finden, weil vor allen Dingen bei im Buchdesign, bei der Buchgestaltung ist es so, die Autoren, die haben so eine ganz feste Vorstellung davon. Und spannenderweise sehe ich sie aber oft ganz anders. Und da kommen wir auch wieder auf die Intuition zurück. Da hatte ich jetzt auch gerade wieder eine Kundin, ganz, ganz spannendes Buchprojekt, und die hatte so ganz klare Vorstellungen, wie sie das. Und am Ende habe ich ihr einen Coverentwurf gemacht, wo sie sagte, da wäre sie nie im Leben drauf gekommen. Aber nachdem wir uns darüber ausführlich unterhalten haben, hat sie gesagt, jetzt verstehe ich, was du damit meinst, und ich finde, es passt.
Ach,
Also so,
super.
ja, das also ist dann ein Glück. Ich hatte auch schon, also gerade bei Covern ist es so, dass mir auch gesagt wurde, oh nee, es passt gar nicht, es geht gar nicht. Nee, da muss man dran arbeiten, da muss man reden, da muss man nochmal reingehen, sich nochmal unterhalten. Was ist es denn, was dich so antriggert oder was du ausdrücken willst oder wo es dich hinzieht und so. Und also sozusagen, ich versuche schon nicht meine Kunst zu machen und irgendeinen tollen Entwurf, wo ich der Meinung bin, wie super toll ich das jetzt dahin gebracht habe, sondern ich möchte am Ende, dass es ja dem Kunden gefällt, dass er sich damit identifizieren kann und sich wohlfühlt, wirklich wohlfühlt. Und das braucht Gespräch. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Okay, also wenn wir merken, wir kommen nicht zusammen oder zumindest am Anfang nicht, sprechen wir, du fragst mich und irgendwann wird dann die Entscheidung getroffen, jetzt nähern wir uns an
Ja.
etwas, was uns beiden gefällt oder zumindest was mir gefällt, was dem Wunsch entspricht. Oder wir können auch ganz klar sagen, du, ich glaube, das passt gerade nicht.
Ja.
Alles klar, gut. Liebe Jana, jetzt brauchen wir noch ein anderes Thema müssen wir noch ein anderes Thema ansprechen, weil jetzt habe ich gerade gesagt, wir nähern uns da an und es gefällt mir. Aber ich habe auch gesagt, es funktioniert oder es passt und so weiter. Es geht alles so in diese funktionelle Richtung. Ich würde ganz gerne noch über eine ganz andere Sache mit dir sprechen. Du weißt natürlich schon längstens, worum es geht. Du hast nämlich, ich glaube, letzten Sommer oder irgendwann vor ein paar Monaten die Akademie für Schönheit gegründet. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt macht sie auch noch in Schönheitschirurgie. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was deine Idee oder der Wunsch dabei war, warum du dich mit dem Thema Schönheit so beschäftigt hast oder beschäftigst immer noch. Und
Wie
ich
weit
frage
wollen
dich nicht, was schön für
wir
dich ist. Das frage ich dich nicht. Ich will wissen, warum du dich mit dem Thema beschäftigst.
Oh, da könnte ich jetzt ganz weit ausholen.
Vielleicht schaffst du es innerhalb von der nächsten halben Stunde.
Ja, sagen wir mal so. Also das Thema beschäftigt mich seit meiner Kindheit. Und in den letzten Monaten bis Jahren, also ich möchte langsam zurückgehen, weil es kulminiert natürlich, warte mal, es baut sich auf.
Alles klar, verstehe.
Seit einiger Zeit. Und wird immer intensiver, sozusagen, dass mich die Frage nach Schönheit beschäftigt. Was ich ganz lustig finde, ist, das erzähle ich ganz gerne, dass, wenn du jetzt meine Kinder fragen würdest, was ich schön finde, obwohl du das jetzt nicht fragen wolltest, würden meine Kinder sofort sagen, Mama findet alles schön. Also sozusagen, was ist schön? Wenn wir uns mal umschauen und einfach nur in den Sprachgebrauch reingehen, und übrigens finde ich, Sprache ist ein ganz toller Bestandteil unseres Lebens. Und ich liebe Sprache sehr und den Ausdruck mit Worten. Und das Wörtchen, dieses winzige Wörtchen schön, wird in unserem alltäglichen Sprachgebrauch so dermaßen oft verwendet und vielfältig verwendet und in den unterschiedlichsten Situationen. Riesenthema. Was meine Arbeit angeht, beziehungsweise dieses Interview, das ich damals geführt habe, und der Grund, weshalb ich diese Akademie gegründet habe, ist, dass ich denke, Schönheit ist Frieden. Das ist eine Theorie, die ich aufgestellt habe. Schönheit ist Frieden. Früher habe ich noch, am Anfang habe ich gesagt, Schönheit macht Frieden oder bringt Frieden, aber nein, Schönheit ist Frieden. Und das Lustige ist, dass es macht uns so menschlich. Dieses Schönheit ist so ein kleines bisschen dieses Ding, was uns unser Leben besser macht, ein bisschen besser macht. Und es kann wirklich ganz klein sein bis ganz groß, es ist völlig egal. Und die Akademie für Schönheit ist ja noch ganz diffus.
Was heißt das? Also was verstehe ich unter der Akademie?
Ich will ganz viele Dinge tun. Also ich möchte noch einen Podcast herausbringen mit der Frage, was findest du schön? Und
Oh.
weil du so schön sagtest, jetzt machst du auch noch in Schönheitschirurgie. Mich
Das war
würde
natürlich
auch.
jetzt, das war natürlich absolut, um dich zu irritieren. Mir war
Ja,
schon
war schon
ziemlich klar, dass du.
auffällig. Also, weil ich finde, dieser Podcast soll ein Interview-Podcast sein, ähnlich wie du den hier betreibst und wo ich mich mit Menschen darüber unterhalten will. Und ich kann mir auch vorstellen, mich mit einem Schönheitschirurgen darüber zu unterhalten, was findet er schön. Aber ich möchte da die unterschiedlichsten Menschen fragen, was findest du schön und was bedeutet es eben auch für dich und welche Wirkung hat es? Weil ich glaube, dass wir Schönheit unterschätzen. Und ich habe zum Beispiel, also im letzten Jahr ist ja der Krieg losgegangen in der Ukraine. Und ich habe einfach so, was können wir tun? Ist schwierig. Warum stelle ich dann die Theorie auf, Schönheit ist Frieden? Weil es uns zu uns bringt. Weil uns, also immer wenn ich die Frage stelle, was findest du schön, kommen die Menschen zu sich. Gehen Sie in sich rein. Und das macht uns schon mal ein bisschen friedfertiger.
Ich hab ein paar Podcasts tatsächlich gehört und ich habe auch ein paar Interviews gelesen zum Thema Schönheit, einfach um mich auch darauf vorzubereiten mit dir. Und ein Punkt habe ich immer wieder gelesen, auch schon von den alten Philosophen, dass Schönheit, wenn wir Schönheit wahrnehmen, positive Gefühle in uns auslöst. Das kann ich erstmal absolut unterschreiben. Und deswegen passt für mich auch so ein bisschen die Erklärung, dass Schönheit Frieden ist. Wobei ich da jetzt ein bisschen unterscheiden würde, aber ich glaube, so der Grundgedanke ist schon verständlich. Aber warum? Was ist diese Schönheit für dich? Was macht das? Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema? Weißt du, wenn du sagst, es tut uns allen gut, das tut uns allen gut, dann müssten wir uns alle mit dem Thema beschäftigen. Warum ist es bei dir so ein besonderes Thema? Weißt du, was ich meine?
Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Alles klar.
Ich mache einfach alles schön und zwar nicht im Hübsch-Sinne, sondern
Ja.
im schön. Schön ist ja wirklich, geht ja viel weiter als hübsch. Und es ist so ein radikaler Bestandteil meines Lebens. Vielleicht ist es doch ganz witzig, dass ich diese kleine Episode erzähle, die mir passiert ist, die mich überhaupt dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was ist schön. Passiert als Schülerin in der Schule. Ich hatte einen Zeichenlehrer, der hat eine Schülerarbeit, Schülerzeichnung zu einem Wettbewerb versendet. Ich bin ja aus dem Osten. Also ich bin in Ost-Berlin groß geworden, in Berlin-Mitte. Und es war ein Wettbewerb des Warschauer Paktes damals. Und ich bekam irgendwann von meinem Zeichenlehrer ein Päckchen überreicht. Da war eine kleine Broschüre und ein kleines Umhängetäschchen drin und eine Urkunde, Teilnahme, was weiß ich. Und ich wusste ja gar nicht, ich weiß nicht mal, welche Arbeit er eingereicht hat. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und habe mir diese Broschüre angeguckt, hatte mich natürlich gefreut. Und da war die Frage drauf, was ist schön? Und abgebildet war die Venus von Willendorf.
Die ja
Venus
jetzt
von
mal grundsätzlich
Willendorf.
nicht als Schönheit gilt.
Eine Terrakotta-Figur,
Genau.
20 cm hoch und alles andere als schön. Also jedenfalls aus dem Verständnis, was ich als Mädchen, also ich kann. Ich war vielleicht 13
Ja.
Jahre alt, 12, 13 Jahre alt. Also das entsprach überhaupt nicht meinen Schönheitsvorstellungen. Und seitdem habe ich immer wieder dieses Ding, was ist schön, was ist schön, was ist denn eigentlich schön? Und ja, auch diese Terrakotta-Figur ist zauberhaft schön, wenn man sie so nimmt, wie sie ist. Ne? Also so, und das war so, glaube ich, schon die Grundlage dafür, wie ich auf dieses Thema gekommen bin und es immer
Spannend.
wieder beschäftigt es
Das
mich, immer
ist
wieder.
super spannend, weil ich hab ja schon eine ganze Weile dich auf dem Schirm und immer wieder, also dich auf dem Schirm meine ich damit, wir wollten ja schon mal in der ersten Staffel ein Interview aufnehmen und dann ist das irgendwie nicht zustande gekommen, aber ich habe trotzdem alle deine Kanäle abonniert und habe immer wieder gelesen, was du so berichtest. Und ich habe eine ähnliche Affinität, aber nicht zum Thema Schönheit, sondern zum Thema, ursprünglich war das Glück, bis ich gemerkt habe, dass Glück nicht das richtige Wort ist für das, was ich da fühle. Und ich habe das dann irgendwann umgewandelt in das Thema Freude. Und bin dann ziemlich dankbar auf ein Buch gestoßen, das Buch der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu. Und die beschreiben genau das, was ich immer gesucht habe. Also die haben sozusagen in dem Buch genau das erklärt, was meine Suche war. Also ich habe da jetzt Antworten gefunden. Und interessanterweise, immer wenn ich deine Sachen zum Thema Glück lese, denke ich, ich könnte alles genauso schreiben und bräuchte nur das Wort Schönheit mit dem Wort Glück, mit dem Wort Freude austauschen. Und es passt auch.
Ja.
Deswegen muss ich jetzt mal ganz gemein fragen, ist es wirklich die Schönheit, die du da suchst, oder ist es so eine innere Freude? Oder
Es ist wirklich die Schönheit, die ich da suche und deswegen auch dieses große Ding, was mir vorschwebt in Form einer Akademie, weil ich finde, dass es viel, viel weiter geht im gesellschaftlichen Sinne. Ich habe große Lust, mich einzumischen in die Gesellschaft. Natürlich ist es eine Frage der Freude, eine Frage des Glücks, eine Frage des Wahrnehmens, eine Frage auch des Kulturkreises. Egal, also oder des Glücks geboren zu sein, sage ich immer mal. Also wir leben hier ja in sehr guten Verhältnissen, sehr, sehr guten Verhältnissen, die hat nicht jeder Mensch. Aber die Akademie soll schon auch dahin führen, das ist so meine Vision, die aber eben, wie gesagt, noch so völlig diffus, auch für mich völlig diffus ist. Es geht auch zum Beispiel um Bildung in den Schulen und so weiter. Was erleben wir mit jungen Mädchen, auch mit Jungs, nicht nur mit Mädchen, auch mit Jungs, wie Schönheitsideale vorgelebt werden, wie über Schönheit gesprochen wird, welche Äußerlichkeiten. Und ich finde, wir könnten, also das Thema hat durchaus Potenzial und sollte aus meiner Sicht dringend in die Schule, in den Unterricht mit eingebracht werden. Schönheit aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, meinetwegen mal in ein altes, faltiges Gesicht zu gucken und in das Gesicht daneben eines jungen, makelloses Gesicht eines jungen Mädchens oder eines Jungens und festzustellen, das Alte ist viel schöner und viel interessanter, obwohl ja gar nicht unbedingt Schönheit im Schönheitsideal, im gesellschaftlich gerade angesagten Sinne. Und ich finde, dass Schönheit auch was damit zu tun hat, wie nehme ich meine Umwelt wahr, wie kann nehme ich Architektur wahr, wie nehme ich Wohlbefinden in meinem ganz persönlichen Leben. Da habe ich das Recht, Menschen in kleine einheitliche Kisten, Wohnblöcke zu stecken und was weiß ich und so, wo es heute so einfache Mittel gibt mit Farbe, mit Formen, mit Anstrichen, Räume beziehungsweise Orte schön zu gestalten. Es geht bis in die Kriminalität rein. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt reingegangen bist in meine Erklärungen zu dem Thema, aber also Kriminalität oder auch Steuerzahlung und so Menschen, die von Schönheit umgeben sind, sind friedlicher, sind freundlicher, sind wohlhabender, im umfassenden Sinne wohlhabender. Und deswegen, ich will mit dieser Akademie für Schönheit weitergehen, als nur einfach auf mein ganz persönliches, kleines, durchaus wichtiges Glücksempfinden oder Schönheitsempfinden zu gucken, sondern ich will aufmerksam machen. Ich will einfach Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür.
Also da fällt mir jetzt ein, dass ich einfach nur sage, ach schön, ach wie schön. Also das fühlt sich so schön an, aber gleichzeitig freue ich mich auch drauf, da jetzt mehr zu erfahren von dir, weil mir ist es gar nicht so einfach gefallen, mich in die verschiedenen Themen also in die Schönheit einzuarbeiten aus verschiedenen Sichtweisen. Also je nachdem, wie philosophisch man da reingegangen ist, desto bin ich auch teilweise halt ausgestiegen. Also ganz klar, weil mir der philosophische Gedankenkonstrukt, dieses Konstrukt mir nicht so geläufig ist und ich das nicht gelernt habe. Also wie man so denkt, wie man abstrakt die Schönheit definieren kann und so weiter. Aber findest du, dass wenn du hast jetzt von diesen Häusern gesprochen, von diesem Wohnsilos, nee, Silos hast du nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt, aber du weißt, was ich meine, von diesen
Ja.
Arbeiterschließfächern sozusagen, die wir
Ja,
früher
genau.
gesagt haben. Findest du, dass Schönheit eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, oder ist das immer im Auge des Betrachters unterschiedlich?
Beides. Also jeder Mensch, jedes Individuum hat natürlich sein ganz ureigenes, individuelles Schönheitsempfinden. Also es gibt halt Menschen, die mögen Gartenzwerge und es gibt Menschen, die mögen keine Gartenzwerge. Also
Ja, absolut.
aber es gibt auch tatsächlich richtig ja Forschungen darüber und das Wissen bereits, das ist ja da, das Wissen, dass Schönheit wirkt. Gesellschaft, also wirkt, es wirkt einfach. Und wenn ich in wenn ich jetzt sage, die Bronx, ist das vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber wenn ich sozusagen in eine Arbeiterschließfachsiedlung Komme,
Also wir
wo
Ossis können das sagen, weil wir haben, glaube ich, die Mazaner-Hochhaussiedlungen so genannt, was nicht nett ist, aber war trotzdem war so.
ja, und aber genau, wenn du dir solche Sachen anguckst, wo weiß ich nicht, ist, wo die Menschen keinen persönlichen Wert darin sehen, ihr Umfeld angenehm zu gestalten und es ihnen gleichgültig ist, es verschmutzt, es wird verschmiert, verschmutzt, gehen Sachen kaputt, sie werden nicht repariert. Dann, also das potenziert sich. Solche Orte, die immer hässlicher werden, also so Lost Places kann man fast sagen, die immer hässlicher werden, die ziehen wie so, keine Ahnung, durch welche Energie ziehen die Kriminalität an, Radikalität an, ja, Hässliches an. Und wenn du solche Orte, zum Beispiel, also es sind ja Experimente gemacht worden, zum Beispiel Autobahnkreuze, gibt es ja in Städten, in großen Städten, wo so darunter vielleicht noch irgendein Kanal langläuft und ansonsten irgendwelche Betonsäulen stehen und eigentlich sind das keine schönen Orte, das sind so verlassene, leere Orte. Und die sind durch Lichtinstallationen beleuchtet worden in verschiedenen Farben. Oder auch Tunneldurchgänge unter großen Bahnanlagen oder sowas, ne? Die sind bemalt worden und mit Licht einfach nur anders ausgeleuchtet worden. Plötzlich sind sie nicht mehr so schmutzig. Es treffen sich Menschen dort und fühlen sich dort wohl und beleben diese Räume und plötzlich, meinetwegen durch Musik oder was auch immer. Und es wird friedlicher, es wird harmonischer und also es wirkt sich aus.
Wow. Also, wow. Kann ich
Und
jetzt
das ist
gar
das, was mich bewegt. Also mich bewegt schon wirklich diese Frage, so welche Wirkung hat Schönheit? Nicht, also, ja, im Kleinen, im Individuellen, aber welche Wirkung hat Schönheit? Und vor allen Dingen, was ich auch ganz faszinierend finde, ist, dass wir ja Teil, aber eben auch gegenübergestellt sind der Natur. Weil in der Natur zum Beispiel gibt es ja keine Bewertung. Ich behaupte das jetzt mal. Es gibt in der Natur kein Gut und Schlecht oder Böse und Lieb und weiß ich nicht was. Und es gibt auch kein Schön und Hässlich. Und die Natur hat aus sich heraus so verrückte Dinge erschaffen wie Blumenwiesen oder die spannendsten Schmetterlinge oder Grillenzirpen, ja. Ja, warum? Um alles in der Welt gibt's das, ne? Aber es wirkt sich aus, wenn Menschen, die über eine Blumenwiese gehen oder die eben ein Grillenzirpen hören oder so. Also man hat sofort, man fühlt sich plötzlich sofort anders. Und ich finde das verrückt, welche Wirkung das hat.
Also für mich hat jetzt gerade dieses Gespräch eine wahnsinnige Wirkung, weil ich hatte vorher eine völlig klare Definition von Schönheit und eine ganz klare Meinung davon, was ich schön finde. Und ich bin gerade still, wie man merkt, und vielleicht auch ein bisschen sprachlos, weil ich jetzt einen ganz anderen Zugang nochmal bekommen habe durch dich, also was du jetzt gerade gesagt hast. Und das finde ich wunderschön tatsächlich. Für mich war Schönheit oftmals dieses Naturgemachte. Weil alles, was menschengemachte Schönheit ist, fühlte sich eher an wie eine gelernte Schönheit. Also, jetzt muss ich vielleicht ganz kurz erklären, was ich damit meine. Also, ich sage jetzt mal ganz, ganz simpel, wir haben irgendwann gelernt, also nicht wir, sondern die Menschen, was weiß ich, in den letzten 50 oder 100 Jahren, dass rasierte Frauenbeine schöner sind als unrasierte Frauenbeine. Ich sage jetzt ganz ein plumpes Beispiel, da gibt es tausende andere. Wenn wir die Venus noch ansprechen, es gab irgendwann mal die Idee, dass schlanke Frauen oder schlanke Menschen schöner sind als weniger schlanke Menschen. So, also das ist ja eine gelernte Schönheit. Das ist ja nichts, was wenn du als Kind aufwächst und du darüber nie diskutierst, das weißt du ja nicht. Du weißt das ja erst, weil du es irgendwo gelernt hast, weil du es irgendwo gesehen hast, weil darüber gesprochen wurde, weil, ja, weil du irgendwie beeinflusst wurdest. Das sind ja gelernte Schönheiten. Also alle Dinge, die so Mensch gemacht sind, sind gelernte Schönheiten. Wie ich finde zum Beispiel klare Linien im Design schön, also im Grafikdesign. Ich finde vielleicht, ich persönlich finde eher diese Geradlinigkeiten schöner und jemand anders findet vielleicht eher verschnörkelte Sachen schöner. So, weißt du, was ich meine? Das sind für mich menschgemachte Sachen und das betrifft immer eine gelernte Schönheit. Irgendwie. Ich habe das gelernt, dass klare Linien für mich irgendwie angenehmer sind, ruhiger sind. Ich assoziiere mich da eher mit als mit diesem verschnörkelten Schlagschatten. So. Ja, ich sage jetzt absichtlich so plakative Sachen. Was ich aber gemerkt habe auf der Reise, wir sind ja jetzt seit über 2 Jahren unterwegs, wenn wir so richtig ergriffen sind von Schönheit, ist es immer naturgemacht. Also, obwohl ja menschgemacht im übertragenen Sinn auch Natur ist, aber das ist immer die Natur, also die Berge, die Flüsse, die Wellen, die Schmetterlinge, all das ist eine Schönheit, wie ich sie empfinde. Da ist nichts dran gemacht worden. Weißt du, das ist so pur oder klar. Also da kann ich so richtig ergriffen sein von dieser Schönheit. Was auch immer das nachher mit mir macht, ist ja eine andere Geschichte. Aber, und dieses andere ist so ein gelerntes Zeug, wo ich immer denke, ja, das kann jetzt schön sein und andere finden es nicht schön. Aber bei der Natur sind wir oft irgendwie uns einiger.
Also da halte ich jetzt mal dagegen.
Ja,
Also
gerne.
was die Natur angeht, das kann ich total verstehen. Und ich glaube schon, dass wir wie so ein, ja, so eine Grundstimmung in uns drin haben, die uns ja auch einfach verbindet mit der Natur. Wir sind ja eben auch ein Teil der Natur. Und wenn du in so einem Buchenwald stehst oder vor einer riesigen Klippe am Meer stehst oder sowas, also oder die Berge vor dir hast, was auch immer, klar, das kann uns ergreifen. Das wird allen Menschen so gehen. Ich bin aber. Ich frage mal so ein bisschen herausfordernd, wie geht es dir denn? Warst du mal in der, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Familie, also in Barcelona steht eine
Ah,
Kirche von Gaudí. Die Familie, irgendwas mit Familie, also diese riesige Kathedrale.
ja, ich weiß, welche du meinst.
Als ich da das erste Mal reingegangen bin, bin ich fast in die Knie gegangen. Also sie hat mich dermaßen ergriffen. Und das ist ja rein menschgemacht. Und ich glaube, dass es solche Orte vielerorts gibt auf der Welt, an ganz vielen Orten, dass man solche Momente erleben kann, die menschgemacht sind.
Also da gehe ich mit. Also gerade, ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt, aber wir waren vor ein paar Jahren dort bei einem wunderschönen Nachmittagslicht. Es war ein Traum. Und ich gehe da mit, weil das für mich Einzelsachen sind. Also es gibt einfach Künstler, die nicht von dieser Welt sind. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die machen irgendwelche Dinge, wo ich sage, wow. Auch, es gibt auch Designer, wo ich sage, wie kommen die ständig auf so tolle Dinge? Möbeldesigner, Haus, Architekten und so weiter. Das ist eine Besonderheit. Aber so ganz, ganz viele Sachen, die wir auch so als schön benennen im Alltäglichen, das ist was eher was Gelerntes, glaube ich.
Dann möchte ich aber auch noch mal nachfragen, weil vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Betrachtungen überhaupt, was schön angeht. Das war ja auch ganz am Anfang, hatte ich versucht, das zu erklären, dass schön ja ein Wort ist, was wir so vielfältig verwenden. Wir verwenden schön ja nicht nur für eine Sache, für einen Gegenstand, für ein Haus, für einen Ort oder sowas, sondern wir verwenden schön als Begriff ja auch für eine Situation. Ich habe gerade ein schönes Gespräch mit dir. Ich freue mich total. Mir macht das unheimlich Spaß. Ich finde es schön. Ich trinke einen heißen Tee. Der wärmt mich. Finde ich schön. Ich kann aber genauso gut auch tatsächlich auf einem Schiff stehen, eine Fähre, eine Autofähre, über den Bodensee drüber fahren. Auf der einen Seite Konstanz, auf der anderen Seite ist das der Bodensee. Ich hoffe, ich bin
Ja.
richtig.
Naja. Also wenn du nach Konstanz fährst, müsstest du über den Bodensee fahren, ja.
Und diesen Moment so ergreifend schön finden, aber nicht, weil das jetzt unbedingt der See ist oder weil ich die Berge sehe oder sonst irgendwas, sondern ach, weil ich auf diesem Schiff bin und weil ich mit meinem Auto darüber fahre und weil ich auf der Reise bin und weil ich einfach ja glücklich bin. Das ist dann wieder so dieser Aspekt glücklich, aber da kann also selbst so ein Maschinengeräusch und Gestampf empfinde ich als schön. Also ich finde schön, ist einfach so unfassbar groß.
Dann weiß ich, glaube ich, ich weiß, glaube ich, jetzt langsam ein bisschen mehr, was du damit meinst. Ja, und ich bleibe bei meinem Punkt, dass ich dann eher Freude empfinde über den Moment. du sagst, hast halt ein anderes Wort dafür. Schön.
Ja,
Ich glaube,
ja.
das passt so in die gleiche, ich hätte fast gesagt
Ja,
Schublade, aber.
Freude, Glück und so weiter. Aber wie gesagt, also das Anliegen, was ich habe, ist ja eben, es gibt Regeln. Also du sagst ja, gut, der eine mag mehr Linien, der andere mag mehr Schnörkel, aber es gibt natürlich auch tatsächlich, ja, in der Ästhetik und in der Kunst und was weiß ich, gibt ja auch Regeln und man kann sie anwenden. Und ich finde, da kommen wir wieder auf den gesellschaftlichen Aspekt zu sprechen, dass man eben auch ganz bewusst gestalterisch Gestaltung einsetzen kann, um etwas zu bewirken. Und das möchte ich gerne mehr befördern, das möchte ich gerne mehr in den öffentlichen, in die Sicht überhaupt erstmal führen, ja, ins Bewusstsein führen. Also, dass da viel mehr da drin steckt.
Wann willst du denn deinen Podcast starten? Diesen über Schönheit.
Schauen wir mal.
Jetzt, jetzt, jetzt haben wir so einen Moment, wo wir dich unter Druck setzen. Nein, das wollte ich nicht. Also ich finde es mega spannend und ich würde mich, also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn der dann kommt.
Freut mich.
Weil
Also,
das sind wirklich Themen, die
na,
ja
wenn
am
du mir so
Ende.
viel folgst, dann wirst du das mitkriegen.
Davon gehe ich aus. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall mitkriegen werde. Weil ich glaube nämlich, jetzt gehe ich noch mal, mache ich nochmal ganz kurz die Schleife ganz zum Anfang für deine Theorie, eine steile These, die du aufgestellt hast, dass Schönheit Frieden ist. Und ich sage manchmal, was heilt, hilft. Ne? Also was irgendwie heilt, oder nee, wie war das? Was doch, was heilt hilft, oder was heilt, hat Recht, so in der Richtung. Wenn Schönheit Frieden bedeutet, dann so viel wie möglich davon, bitte. So viel wie
Unbedingt.
möglich. Weil ich glaube, wir haben ganz, 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 ganz viel davon nötig. Und ich fände es auch noch wichtig zu erwähnen, ich weiß gar nicht, ob das in deinem Konstrukt und in deiner Theorie schon drin ist oder wahrscheinlich schon, dass wir uns mehrheitlich auch mit schönen Gedanken beschäftigen. Weil in dem Moment, wo ich mich mit schönen Gedanken beschäftige oder schöne Gedanken denke oder mich dazu ermutige, schöne Gedanken zu denken, das klappt ja nicht immer ganz richtig, kann ich ja eigentlich auch nichts Böses machen, oder?
Genau. Ist doch spannend.
Toll.
Ach, ich finde das so spannend.
Jetzt hat sie Berlinert, aber ich glaube, das hat sie mit Absicht gemacht. Wow. Wunderbar. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hast du irgendwo, und ich krieg's nicht mehr zusammen, wo ich das gelesen habe, weil ich tatsächlich schon seit einer Weile immer wieder in meinem Büchlein schreibe, was ich dich fragen wollte. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich es gelesen habe. Du hast irgendwann mal was von der Glücksskala geschrieben. Und jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was du damit meinst. Also ich kenne das so beim Zahnarzt, ne? So, wie ist denn der Schmerz von 1 bis 10? Und dann sagst du irgendwie 8. Und dann sagst du irgendwie Wochen später, wie ist denn der Schmerz jetzt? Und dann sagst du, ah, nur noch bei 1. Und dann ist der Zahnarzt happy und wir sind alle glücklich, weil da irgendwie eine tolle Skala sozusagen runter oder hochgerechnet wurde, je nachdem, beim Zahnarzt eher runter, bei anderen Sachen hoch. Aber du hast von der Glücksskala gesprochen. Und kannst du dich erinnern, in welchem Zusammenhang das war? Und wenn ja,
Aber sicher. Kann ich mich
erzähl
sehr
mir
gut
mal, wie
erinnern.
deine Glücksskala gerade ist und erzähl mir mal ganz kurz den Zusammenhang.
Ist noch gar nicht so lange her.
Okay.
Ich habe ja einen wunderbaren Freundeskreis und bin eingeladen worden oder bin regelmäßig eingeladen zu einem Gesprächssalon. Und der Gesprächssalon funktioniert, indem ein Thema vorgegeben wird und dann jeder Eingeladene etwas dazu äußert. Und da gehe ich mit meinem Mann gemeinsam hin. Und er konnte nicht, ich bin alleine hingegangen und er gab mir eine Geschichte mit, die er vor vielen Jahren geschrieben hat. Und die Geschichte hat den Titel, trägt den Titel Glücksskala.
Ach.
Und was aber ich natürlich in dem Salon nicht erwähnt habe, ist, dass die Geschichte tatsächlich eine Geschichte zwischen ihm und mir ist. Die hat er mal geschrieben, relativ am Anfang, weil ich lache ja halt gern und bin immer irgendwie glücklich und ich habe vor Jahren mal beschlossen, das ist total lustig, klingt vielleicht absurd, aber hat viel damit zu tun, was du vorher, kurz vorher sagtest, was die Gedanken angeht, schöne Gedanken machen. Ich habe vor Jahren beschlossen, ein glücklicher Mensch zu sein.
Wow,
Punkt.
sehr gut.
Und mein Liebster nennt sich selbst Mumpler. Er ist ja so ein Mumpler.
Ist auch ein
Und
tolles
dann,
Wort.
wenn ich sozusagen, und ich hab, es ist irgendwann dummerweise am Anfang unserer Beziehung mal vorgekommen, dass ich ihn gefragt habe, ey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Uff, das war eine ganz falsche Frage.
Nein.
Weil, und deswegen, und diese Geschichte ist eine zauberhafte Geschichte. Ich liebe sie sehr, weil in der Geschichte die zwei Protagonisten, also sie auf eine 9 kommt und er auf eine 3. Und also ich kann dir die gerne mal zusenden zum Lesen, weil die ist so schön. Ich weiß gar nicht, ob er, die hat er schon irgendwo veröffentlicht, aber ich weiß jetzt nicht wo.
Also,
Und
falls die irgendwo veröffentlicht ist, würden wir den Link gerne unter den
ja, das
Podcast
kann ich
machen.
mal, ja.
Falls nicht, auch okay. Aber, okay. Und jetzt ist deine Aufgabe in eurer Beziehung gewesen, auf der 9 zu bleiben oder die 10 anzustreben und gleichzeitig, nee.
Nein, ich denke, eine 10 hat kein Mensch und eine 1 oder eine 2 hat wahrscheinlich auch nie, oder eine 1 hat kein Mensch. Also ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Und ich habe in dem Glückssalon allerdings wiederum eben die Frage gestellt, welche spielt das am Ende überhaupt eine Rolle? Kann es nicht sein, dass ein Mensch, der eine 3 oder eine 5 hat, also Frank hat auch keine 3, der also eine niedrigere Zahl auf einer solchen Glücksskala, wenn man das dann messen kann, hätte, ist der per se unglücklicher? Ich glaube das nicht. Ich glaube
Okay.
das einfach nicht.
Weil du deinen Mann kennst.
Nee, auch weil, also, wenn ich jetzt ganz oft eine 8 habe, manchmal eine 9, manchmal eine 7, egal. Ich bin immer eher so da oben. Bin ich deswegen trotzdem, bin ich ein glücklicherer Mensch? Woran bemisst sich denn bitte schön Glück? Oder woran misst sich Schönheit? Ich bin auch der Meinung, dass auch das Hässliche schön sein kann. Das ist, um auch noch mal darauf zu kommen. Es ist so ein bisschen, ich kann eigentlich solche Maßeinheiten, ich kann denen nicht ganz so viel abgewinnen, weil es am Ende, es ist ja immer das eigene Leben.
Ja, selbstgemacht, mehrheitlich. Zumindest in unserem Kulturkreis hier, muss ich mal so
Ja.
einschränkend sagen.
Und der Mensch, der eine 3 hat, kann sich durchaus damit sehr wohlfühlen. Also wir vergleichen uns doch nicht ständig. Also es wäre, also ich glaube, das wäre nicht gut, wenn wir ständig immer irgendwie in so einem Vergleich rumlaufen.
Das ist, glaube ich, super anstrengend, ne? Ständig im Vergleich zu sein. Und vielleicht auch nicht wirklich befriedigend, weil du findest immer jemanden, wenn es dir gerade nicht gut geht, der auf jeden Fall auf was auch immer für einer Skala gerade über dir steht. Und wenn es
Genau.
dir, ja. Eine spannende, eine interessante Geschichte. Witzig und danke, dass du dich daran erinnert hast, dass du diese Glücksskala-Geschichte noch erinnerst. Ich dachte, das hatte eher was mit der Schönheit an sich zu tun, mit deiner Schönheitsakademie. Aber umso schöner ist es, dass du die so berichtet hast. Und ich nehme, glaube ich, viel mehr Gedanken mit jetzt aus unserem Gespräch, als dass ich Fragen mit reingebracht habe. Ich bin, glaube ich, noch nie so aus dem Gespräch rausgegangen mit so viel Input, wo ich mal drüber nachdenken möchte.
Ach, das ist ja jetzt ein schönes Kompliment.
Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Ich wollte eigentlich mit dir noch über die Setzerwissen sprechen, aber ich glaube, das lassen wir sein. Wir verlinken einfach deine Setzertipps, diese kleinen Informationen zum Thema Setzerwissen, was ich sehr, sehr süß und sehr, sehr schön finde, tatsächlich auch wieder schön. Aber ich danke dir von Herzen für die Einblicke, die du da in deine Arbeit und auch in deine, ja, sagen wir es, Schönheit uns gegeben hast. Vielen Dank.
Ach, das freut mich gerade.
Ja, es
Würde mich
ich
freuen.
wünsche euch da draußen einen tatsächlich einen wunderschönen Tag und schöne Gedanken und manchmal auch andere Gedanken, die dann wieder dazu führen, dass man sich an die schönen Gedanken erinnert.
Was für ein
Jana,
Wunsch.
das war ein Wunsch, ja, genau. Jana, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen für deine Schönheitsakademie. Und parallel dazu natürlich auch freue ich mich immer wieder von Projekten zu lesen, die du umgesetzt hast.
Das freut mich. Ich danke dir ganz, ganz dolle, dass ich hier mit dir darüber sprechen konnte. Ich merke auch, wie aufgeregt mich das macht und wie, Ach, manchmal, wenn man so vor sich hin bruschelt, dann kann man ja auch ein bisschen so den Faden verlieren. Aber ich merke jetzt gerade wieder, ich bin auch ganz neu in Stimmung gekommen. Es ist so ein wichtiges, so ein tolles Thema. Ich freue mich schon.
Das denke ich. Also, ihr da draußen, ihr merkt schon, da kommt noch was Größeres. Bleibt dran, folgt Diana da, wo ihr folgen wollt. Ihr könnt in den Shownotes schauen, wo ihr sie finden werdet oder finden könnt. Ansonsten natürlich auf publishingpodcast.com. Da findet ihr sie auch, alle Links. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt, seid ihr wieder dabei. Und falls ihr selber mal Gast sein wollt oder jemand habt, den ihr unbedingt mal hören wollt als Gast, meldet euch einfach bei mir. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Für Infos zum Podcast, schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.